guten Tag an Sie alle und herzlich willkommen zu der heutigen Sabbatversammlung. Ja, wir haben jetzt gerade schon etwas gehört über das Fundament, auf dem wir stehen sollen, geistlich gesehen. Und morgen ist ja auch tatsächlich der Anfang, der neutestamentliche Beginn der Kirche Gottes. Und deswegen heute das Thema, das ich für die Predigt gewählt habe. Und es geht auch wirklich um unser geistliches Fundament, die Kirche, wo wir sind. Weil in unserer Zeit gibt es viele verschiedene Meinungen zu dem, was wahres Christentum tatsächlich bedeutet. Und so will ich die Predigt heute nutzen, um diese Frage zu stellen und möglicherweise auch zu beantworten. Es geht um die Frage, warum bin ich in der Living Church of God? Warum bin ich in der Living Church of God? Ich möchte auch uns alle ermutigen, diese Frage uns selbst zu stellen und auch für uns selbst dann zu beantworten, unabhängig davon, wie letztlich die Antwort dann ausfällt. Also die Frage, warum bin ich in der Living Church of God? Klar ist, dass es inzwischen unzählige Abspaltungen und Organisationen gibt, die sich von der Worldwide Church of God unter Herr Armstrong, der sie gegründet hatte, ableiten und die alle behaupten, die einzig rechtmäßigen Nachfolger zu sein. Und es gibt noch viel mehr Kirchen, die sich selbst als einzig wahre Kirche verstehen und so darstellen, mit teils tatsächlich völlig widersprüchlichen Ansichten und Glaubenspraktiken. Um also sicherzustellen, dass wir nicht dieser in Offenbarung 12, Vers 9 beschriebenen Verführung des Satans unterliegen, der ja tatsächlich 99,99% oder mehr der Welt unterliegen, müssen wir prüfen, wo Gottes wahre Kirche ist und warum wir gerade hier in der Living Church of God sind und nicht woanders. Wir müssen sichergehen, dass wir ein festes Fundament, wie wir gehört haben, für unsere Entscheidung haben, in der Living Church of God zu sein und auch zu bleiben. Ich zitiere aus Epheser 4, Vers 14 bis 16 dazu, wo es heißt, Epheser 4 und Vers 14, damit wir eben nicht mehr unmündig sein, umhergeworfen, herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, auch durch Organisationen, die andere und teils der ins Kleinteilige gehende Lehren vertreten, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und manche nutzen tatsächlich psychologische Tricks, Überredungspraktiken und Taktiken und sozialen Gruppendruck, um Leute zu gewinnen. Vers 15, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, wir sollen also als Team zusammenarbeiten können, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So gehe ich in dieser Predigt heute natürlich spezifisch auf die Living Church of God ein und lege damit auch dar, warum ich in der Living Church of God bin. Jeder von uns muss diese Überlegung für sich selbst treffen und sich entscheiden, gegebenenfalls auch unter Prüfung und Einbeziehung anderer Organisationen, um eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, mit der wir auch persönlich leben können, für die wir gerade stehen können, auch unter Bedrängnis oder wenn wir uns vor Gericht verantworten müssen. Es wäre schlecht, vor Gericht dann zu sagen, ja, ich glaube an Gott und mache das alles mit ihm persönlich aus. Ich bin zufällig gerade in Living Church, aber das muss nicht sein. Ich bin einfach nur mit Gott verbunden. Das wäre kein gutes Zeugnis. Und deswegen sollten wir uns klarstellen, warum wir hier in der Living Church of God sind und entsprechend vielleicht auch dann bleiben können. Hier in Epheser 4 haben wir bereits zwei wesentliche Aspekte, die wir grundlegend prüfen müssen. Wir haben gerade gelesen, dass es einen Leib Christi gibt und dass die Nächstenliebe, die gegenseitige Rücksichtnahme, die Zusammenarbeit und die Erbauung ein wichtiges Erkennungszeichen sind. In der Folge werden wir heute 7 Überlegungen anstellen, die uns bei der Entscheidung treffen, helfen sollen, warum wir da sind, wo wir sind und nicht woanders. Die erste Überlegung, betrachten wir den Erstpunkt, das ist die erste Überlegung. Es gibt hier, wie wir gelesen haben, laut biblischer Beschreibung einen wahren Leib Christi. Wir sehen uns noch ein paar Bibelstellen dazu an, zum Beispiel Matthäus 16 und Vers 18. Matthäus 16 und Vers 18 lesen wir. Hier heißt es Matthäus Kapitel 16 und Vers 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen, griechisch Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus bekräftigt hier, dass er eine Gemeinde errichten würde, die alle Zeiten hindurch existieren wird. Das Wort für Gemeinde ist das griechische Ekklesia und bedeutet die Herausberufene. In der damaligen griechischen Welt war es der Begriff für die Volksversammlung oder eine Versammlung von Volksvertretern, insofern also eine Einheit. Es gab keine zwei Volksversammlungen, aber auch eine Gemeinschaft, die zusammen und die Zusammensetzung dieser Gemeinschaft wurde durch Einladung durch sogenannte Herolde bestimmt. Diese Ekklesia ist also mehr eine Institution als eine fest zusammengesetzte Organisation. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche nicht organisiert ist. Im Gegenteil, die Bibel beschreibt, dass diese Gemeinde auch als Leib Christi beschrieben wird, deren Haupt Jesus Christus ist. Und wie jeder Leib organisiert zusammenarbeiten muss, um zu funktionieren, so ist es auch in der Gemeinde Gottes. Daher lesen wir in Epheser 4, Vers 11 bis 13, die Verse vor, Epheser 4 und Vers 11 bis 13. Epheser 4 und Vers 11 beginnen wir, und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe Christi. Die Gemeinde Gottes hat also auch eine Funktion, einen Auftrag, wozu sie existiert, nämlich unter anderem, um die Mitglieder zuzurüsten für das Werk des Dienstes, wie wir gelesen haben. Welcher Dienst das ist, darauf gehe ich später ein. Daher betont die Bibel auch stark die Einheit und die Einigkeit, die in der Gemeinde Gottes herrschen soll. Dazu lesen wir 1. Korinther, Kapitel 12, und wir lesen die Verse 12 bis 20. 1. Korinther, Kapitel 12, und wir lesen ab Vers 12. 1. Korinther 12, Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin eine Hand, warum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spricht, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es deswegen nicht weniger dazu. Wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Dann Verse 27 und 28, ihr aber seid Christi Leib. Und jedes in seinem Teil Glieder. Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter, sodann die Gaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung, verschiedene Sprachen. Auch hier wiederum also, die Gemeinde Gottes wird mit dem Leib Christi gleichgesetzt. Es gibt keine zwei Leiber Christi. Es gibt also auch nur eine wahre Kirche. Das bringt uns zur zweiten Überlegung. Die zweite Überlegung: Was ist das wichtigste Kennzeichen der wahren Kirche? Dazu lesen wir Johannes Kapitel 13, Verse 34 und 35. Was ist das wichtigste Kennzeichen der wahren Kirche? Johannes 13, Vers 34. Hier steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Einerseits wissen wir, dass sich Gottes Kirche in vielerlei Hinsicht von anderen Kirchen unterscheidet, allein durch unsere Glaubenspraktiken, die oft im Gegensatz zu der Lebensweise der Welt stehen. Andererseits gibt Jesus aber vor, dass das wichtigste Kennzeichen, ein Erkennungszeichen, die Liebe sein soll, die wir untereinander haben. Und zwar dieselbe Liebe, wie es heißt, wie Christus uns liebt, die sich dadurch erwiesen hat, dass er seinen Leib für uns geopfert hat. Hier sind natürlich zwei wichtige Dinge zu beachten. Erstens, die Liebe äußert sich nicht in irgendwelchen doktrinären Schriften. Sie muss gelebt werden, von jedem einzelnen Mitglied. Und zweitens, die Liebe ist kein Kriterium, das wir bei anderen verlangen sollen oder das wir heranziehen können, um andere zu be- oder zu verurteilen, sondern sie ist ein Maßstab, an dem sich jedes einzelne Mitglied selbst messen muss. Und der Maßstab dieser Messlatte ist, wie wir in Epheser 4, Vers 13 gelesen haben, die volle Größe Christi, also nicht die unvollkommene Größe von Geschwistern. Niemand kann sich also beruhigt zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja mehr Liebe als andere. Denn tatsächlich, sein Leben für einen anderen gegeben, haben wir an alle noch nicht oder noch nicht. Es kann auch niemand sagen, hier finde ich nicht so viel Liebe, wie ich erwarte, also suche ich mir eine andere Gemeinschaft aus. Denn die Liebe in der Gemeinde ist die Summe der Liebe der Geschwister. Jeder muss also seinen eigenen Teil dazu beitragen. Wer nur einen Teil von anderen erwartet, aber seinen Teil noch nicht erfüllt, dann ist einfach diese Liebe nicht gegeben. Wir haben vielleicht auch ganz unterschiedliche Erwartungen, was Liebe überhaupt sein soll. Der eine erwartet vielleicht eine besondere Herzlichkeit, während ein anderer vielleicht mehr Vertrauen, Verlässlichkeit, ein offenes Ohr erwartet und sehen will. Wie Liebe gezeigt wird, ist genauso unterschiedlich wie die Art und Weise, wie Liebe erwartet wird. Die Liebe unter den Geschwistern sollte aber natürlich auch von außen, von jedermann, wie es heißt, erkennbar sein. Im Innern erweist sie sich aber durch den Beitrag jedes Einzelnen. Dabei ist auch wichtig, dazu bedenken, dass es nicht unsere Nächstenliebe ist. Dazu lesen wir Römer 5 und Vers 5. Welche Liebe zeigt sich in der Gemeinde? Römer 5 und Vers 5. Da heißt es nämlich, Römer 5 und Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Das ist auch wichtig im Hinblick auf das Pfingstfestmorgen. Gottes Kirche ist gegründet durch die Gabe des Heiligen Geistes und damit ist die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Wir müssen sie nur einsetzen. Je mehr wir als Glieder des Leibes Gottes Liebe durch den Heiligen Geist durch uns fließen lassen, wie Blut durch die Adern des Leibes fließt, desto mehr wird Gottes Liebe in seiner Gemeinde erkennbar sein. Es ist also auch nichts, was wir der bezahlten Kirchenführung delegieren können, wie auch die Liebe in der Kirche Gottes sich nicht durch eine Menge an karitativen Projekten messen lässt. Wir selbst als Glieder des Leibes müssen sie leben. Alles andere, was Auftrag der Kirche Gottes ist, ist eine Folge davon. Die Liebe untereinander hat zur Folge, dass wir füreinander beten, dass wir einander auferbauen, dass wir Ermutigung geben, dass wir für den Zweck der Kirche beten, auch das Evangelium zu verkündigen und dies auch tatkräftig mit unseren Ressourcen unterstützen. Liebe ist die Grundlage dazu. Das bringt uns zur dritten Überlegung heute. Die dritte Überlegung ist, welche weiteren biblischen Kriterien gibt es, um den wahren Leib Christi zu erkennen? Welche biblischen Kriterien gibt es noch, um den wahren Leib Christi zu erkennen? Und wir finden ein ganz grundlegendes Kriterium in Offenbarung 12, Vers 17. Das lese ich aus der Elberfelder Bibel, Offenbarung 12 und Vers 17, wo es dort heißt, in der Offenbarung für die Zukunft, und der Drache war zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, hier kommen die Kriterien, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Die wahre Kirche Gottes befolgt also die Gebote Gottes und sie gibt Zeugnis von Jesus. Nun gibt es zwar manche Kirchen, die vorgeben, Jesus zu bezeugen, aber sie behaupten auch, die Gebote seien abgeschafft. Und es gibt andere Kirchen, die vorgeben, sich an die Gebote zu halten, die aber ganz anders leben, als es die Bibel beschreibt. Da ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium in diesem Zusammenhang die Aussage in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Das lesen wir als der Timotheus, Kapitel 3, Verse 14 und 15, wo Paulus Timotheus ermahnt, 1. Timotheus 3, Vers 14, solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verzögere, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Gottes Kirche ist das Haus Gottes. Sie ist die Kirche des lebendigen Gottes und Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Die Betonung liegt also auf der Wahrheit. Und was sagt die Bibel über die Wahrheit? Johannes 17, Vers 17, das kennen wir, Johannes 17 und Vers 17, dort heißt es, heilige sie, also sondere sie ab, die Jünger, in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel als unveränderbare Schriftstufe für die Wahrheit ist also ein wichtiges Erkennungszeichen der wahren Kirche. Und als solches lässt sich die Treue gegenüber den Geboten dann auch anhand der Bibel selbst überprüfen. Nicht anhand irgendeiner Broschüre, vermeintlichen Offenbarung, eines selbsternannten Propheten oder irgendeines Katechismus. Und auch das Zeugnis Jesu lässt sich anhand der biblischen Beschreibung messen. Wird ein Jesus gepredigt, der angeblich durch die Erlösung die Gebote abgeschafft hat? So wird tatsächlich ein anderer Jesus gepredigt. Und es handelt sich dabei nicht um die wahre Kirche Gottes. Auch Paulus erlebte dies bereits in 2. Korinther 11 und Vers 14, wo wir das lesen darüber. 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 4, ist das drüben? 2. Korinther 11 und Vers 4, wo es heißt, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl. Es gab also zu allen Zeiten in der Kirche auch Leute, die ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus gepredigt haben. Deswegen das Zeugnis Jesu anhand der Bibel ist wichtig. Hier wird auch ein weiteres Kriterium schon erwähnt, nämlich das wahre Evangelium. Das wahre Evangelium. Die wahre Kirche Gottes setzt denselben Auftrag fort, den Jesus begonnen hat. Das Evangelium, das er verkündete, handelte nicht nur von seiner Person und der Erlösung von Sünden, sondern hatte eben auch zum Thema, was wir tun sollen, worauf wir uns vorbereiten und worauf wir uns freuen können. Markus 1, Vers 14 und 15 beschreibt das. Markus Kapitel 1 und Vers 14. Dort heißt es nämlich, Markus 1 und Vers 14, nachdem aber Johannes überantwortet worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das wahre Evangelium ist also auch eine Botschaft der Umkehr, der Buße, der Reue, der Hinwendung zu Gott mit dem Ziel des Reiches Gottes. Ein drittes Kriterium für die wahre Kirche ist dann der Auftrag, diese Botschaft in dieser Welt zu tragen. Jesus gebot in Matthäus 28, Vers 19 und 20, nämlich Matthäus Kapitel 28 und Vers 19 und 20, geht hin, macht zu Jüngern oder zu Schülern alle Völker, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehrt alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Dies beinhaltet auch die warnende Botschaft von den Konsequenzen für uns persönlich, für die Israeliten und für die Welt als Ganzes, wenn man sie eben nicht an die Gebote hält. Das, was Jesus geboten hat. In dem Artikel Warum gibt es die Kirche? Aus der Living Church News erschien im Artikel, als Artikel im Dezember 2019, beschrieb Herr Gerald Weston den Grund unserer Berufung folgendermaßen. Das ist das Zitat aus dem Artikel Warum gibt es die Kirche? Dezember 2019. Dort heißt es, wenn unsere persönliche Erlösung der Hauptgrund wäre, warum Gott uns jetzt beruft, warum soll der dann nicht alle berufen? Warum soll der sie oder mich berufen? Was macht sie oder mich so besonders, dass Gott uns beruft, wenn aus der Schrift und den beobachtbaren Tatsachen um uns herum vorgeht, dass der größte Teil der Menschheit derzeit nicht berufen ist? Außerdem wissen wir, dass es viele gibt, die schlauer sind, attraktivere Persönlichkeiten haben, mehr Charakter aufweisen und sogar menschlich gesehen gerechter sind, wenn wir bereit sind, absolut objektiv und ehrlich zu sein. Jesus gab seinen Nachfolgern einen großen Auftrag, der in Markus 16, Vers 15 und 16 und Matthäus 28, Vers 18 bis 20 beschrieben ist. Wenn wir diesen göttlichen Auftrag als Nachfolger Christi haben, ist es dann in Ordnung, nicht aktiv daran teilzunehmen, ihn zu erfüllen? Jesus stellt eine wichtige Frage, die sich auf unsere Zukunft bezieht. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gezinde gesetzt hat, dass er ihm zur rechten Zeit Speise gibt? Seine Antwort ist äußerst aufschlussreich. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Das war aus Matthäus 24, Vers 45 bis 47. Ja, derjenige, der jetzt das Werk tut, ist auch derjenige, der das Werk im Reich Gottes tun wird. Zitat Ende. Gottes Kirche wird also von Gottes Geist geleitet, wie wir gesehen haben. Und in Johannes 16, Vers 8 erfahren wir, inwieweit dies auch den Auftrag der Kirche betrifft. Wir lesen Johannes 16, Vers 7 bis 8. Als Jesus seine Jünger auf den Tod vorbereitete, sagte er nämlich zu ihnen, Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag ist zu einem wesentlichen Teil nicht nach innen gerichtet, sondern wir sollen in alle Welt gehen und der Welt auch zeigen, dass Gottes Gesetze gültig sind, dass diese Missachtung von Gottes Gesetzen Sünde ist, wie Gerechtigkeit erreicht werden kann und was die Zukunft bringt, dass Gott alle Taten vor Gericht bringen wird. Auch zu Beginn der Apostelgeschichte wurde das bekräftigt. Wir lesen Apostelgeschichte 1 und Verse 7 bis 8. Vor seiner Auffahrt in den Himmel erklärte Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 7 bis 8, Apostelgeschichte 1 und Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Stunden zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Manche Organisationen verwenden tatsächlich viel Energie darin, Christi Rückkehr zu kalkulieren und vorauszusagen. Aber darum geht es nicht. Gottes Geist gibt uns die Kraft, Jesus zu bezeugen, solange es eben nötig ist. Und hier wird auch gezeigt, dass es darum geht, möglichst viel zu expandieren. Es reicht nicht, nur zwei oder drei Gebiete als Aktivitäten zu haben. Ein viertes Kriterium betrifft die Organisationsform der Kirche Gottes. Auch wenn es menschlich gesehen sinnvoll erscheint, die Verwaltung und die Autorität in der Kirche nicht auf Dauer einzelnen Menschen zu überlassen, zeigt die Bibel doch, dass es keine durch die Mitglieder turnusmäßig gewählten Führungskräfte gab. Stattdessen wurden Menschen aufgrund ihrer Qualifikation und nach vorangegangener Prüfung ihrer eigenen durch andere Führungskräfte ernannt und eingesetzt. Ein Beispiel dafür sehen wir in Titus 1 und Vers 5 bis 9. Wir lesen Titus 1 und Vers 5, dort ermahnt Paulus den Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das Versäumte nachholen und in jeder Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir befohlen habe. Und diese Einsetzung war auch nicht nach persönlichen Vorlieben oder wer in der Gemeinde bei Titus am beliebtesten war, sondern es gab klare, nachprüfbare Kriterien für die Eignung. Vers 6 lesen wir weiter, nämlich wenn einer untadelig ist, eines Weibes Mann gläubige Kinder hat, über die keine Klage wegen Liederlichkeit oder Ungehorsam vorliegt, denn ein Aufseher muss unbescholten sein als Gottes Haushalter, nicht anmaßend, nicht zornmütig, kein Trinker, kein Raufbold, kein Wucherer, sondern gastfrei, ein Freund des Guten, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, der sich der Lehre entsprechend an das gewisse Wort hält, damit er imstande sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir haben auch ein Beispiel für die Einsetzung eines Ranghöchsten in einer ranghöchsten Position, wo wir auch sehen können, dass diese Person nicht von niedrigeren Führungskräften eingesetzt wurde, quasi wie wenn sie sich einen Führer gesucht hätten, sondern dass in diesem Fall auf Gottes Urteil Wert gelegt wurde. Bei der Einsetzung des Apostels, der Judas ersetzen sollte, gab es, wie bei den Ältesten, klare Vorgaben. Die lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 22. Lesen wir Apostelgeschichte 1 und Vers 21. So nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, ein Kriterium, die ganze Zeit über, da der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis an den Tag, der von uns hinweggenommen und aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge der Auferstehung werden. Das waren die Kriterien. Es musste jemand sein, der alles Geschehene bezeugen konnte und auch die ganze Zeit über treu geblieben war. Nach diesen Auswahlkriterien blieb dann aber auch mehr als ein Kandidat übrig, worauf man sich wiederum nicht nach persönlicher Vorliebe entschied oder wer man vielleicht am meisten Charisma hatte, sondern man überließ es dem Losverfahren, bei dem Gottes Urteil erbeten wurde, ohne weiteres Zutun von Menschen. Lesen wir weiter, Vers 23 bis 26. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, mit Zunamen Justus und Matthias, beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgetreten ist, um hinzugehen an seinen Ort. Und sie gab ihnen Los und das Los fiel auf Matthias. Er wurde zu den 11 Aposteln zugewählt. Interessant auch, dass dieser Barsabas Justus genannt wurde, der Gerechte. Aber nach menschlichen Erwägungen hätten sie vielleicht gesagt, der Gerechte könnte sein, aber Gott hat eben sein Urteil für Matthias gefällt. Das heißt natürlich also nicht, dass wir keine Vorkehrungen treffen müssen, um zu verhindern, dass Führende in der Kirche die ganze Organisation auf Abwege bringen oder sonst irgendwie Betrug begehen können. Wir sehen auch gerade anhand der Kirche des ersten Jahrhunderts, dass es dort nicht einen Apostel gab, der alles bestimmte, sondern es gab 12 Apostel. Sie achteten, wie wir auch gesehen haben, darauf, dass diese Zahl nicht kleiner wurde. Am Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 sehen wir auch, dass es unter den 12 Aposteln offenbar einen gab, der in irgendeiner Form den Vorsitz oder das letzte Wort hatte, der aber nicht eigenmächtig, sondern im Einvernehmen und Zusammenfassen mit allen anderen entschied. Lesen wir Apostelgeschichte 15, Vers 13 bis 21. Apostelgeschichte 15, ab Vers 13. Apostelgeschichte 15, Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, hob Jakobus an und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, danach will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Auf dass die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Völker, über welche mein Name angerufen worden ist, spricht der Herr, der solche Dinge tut und dem sie von Ewigkeit her bekannt sind. Darum halte ich dafür, das war die Zusammenfassung, darum halte ich dafür, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht weiter belästigen soll, sondern ihnen nur anbefehle, sich von der Verunreinigung zu schützen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt Leute, die ihn predigen, da in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Da gefiel es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde. Es war also Einigkeit. Jakobus fasste zusammen, was gesagt wurde, verglich es mit den Prinzipien der Bibel und traf eine Entscheidung, die dann auch von allen getragen wurde. Und aus diesem Grund hat die Living Church of God auch eine ähnliche Struktur. Der Ältestenrat besteht derzeit aus 20 Mitgliedern, davon seit neuestem 9 Evangelisten. Herr Peter Nathan, Roger Smith, Rod und Jonathan McNair wurden ja erst kürzlich dazu ordiniert. Und Herr Weston ist einfach der Vorsitzende Evangelist, der seine Entscheidung ebenfalls nicht eigenmächtig trifft und auf die vielfältigen Erfahrungen und Hintergründe des Ältestenrats hört. In der Living Church News vom Januar 2023 wird der Ältestenrat auch vorgestellt mit seiner Funktion, falls jemand mehr darüber wissen möchte. Nachdem wir uns also überlegt haben, woran wir die eine wahre Kirche erkennen können, was ihre Wesensart und ihren Auftrag betrifft, stellen wir uns nun einer anderen Realität, nämlich, dass es verschiedene, teils konkurrierende Gruppierungen gibt, die sich als wahre Kirche Gottes bezeichnen. Unsere bisherigen Überlegungen helfen uns schon mal vorzusortieren, welche Gruppierungen gemäß biblischem Maßstab ausgeschlossen werden können. Aber das bringt uns zur vierten Überlegung, wenn es darum geht, die einzelnen Gruppierungen zu prüfen. Die vierte Überlegung, welche Werke hat die jeweilige Gruppierung aufzuweisen? Welche Werke hat die jeweilige Gruppierung aufzuweisen? Jesus sagt uns in Bezug auf jegliche organisierte Religion, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist in Matthäus 7, Vers 15 bis 20, wo es erwähnt wird. Auch hier gibt es die Bibel einen wichtigen Hinweis, nämlich dass es tatsächlich verschiedene Gruppierungen, Organisationen geben kann, die dennoch Teil des einen Leibs Christi sein können. Im Buch der Offenbarung finden wir Sendschreiben an 7 Gemeinden, bei denen es verschiedene Formulierungen gibt, wo es aber immer heißt, ich kenne deine Werke. Alle diejenigen, an die Briefe gerichtet sind, sind Teil der wahren Kirche, Ekklesia, werden aber auch individuell in Offenbarung 1, Vers 4 zum Beispiel als Ekklesia beschrieben. Wir haben die Gemeinde als ganzes Ekklesia und wir haben die einzelnen Gemeinden als Ekklesia. Offenbarung 1, Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden, griechisch Ekklesiais, Plural von Ekklesia, in Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt. Es ist also biblisch, dass es mehrere Gemeinden gibt, die gleichzeitig die Gemeinde Gottes bilden. Sie unterscheiden sich durch ihre Werke und haben entsprechend auch verschiedene Wege, verschiedene Ermahnungen, verschiedene Prophezeiungen. So ist zumindest bei den letzten drei Gemeinden, nämlich Sardes, Philadelphia und Laodicea, ersichtlich, dass sie zur Zeit der Rückkehr Christi gleichzeitig noch existieren. Für Sardes kommt nämlich die Rückkehr Christi überraschend und unerwartet. Philadelphia wird ein Schutz vor der Bedrängnis versprochen, weil es trotz geringer Kraft eifrig durch offene Türen in der Verkündigung des Evangeliums gegangen ist. Und Laodicea muss sich in der großen Bedrängnis erst noch bewähren, weil sie glauben, so spirituell reich zu sein, dass sie für Christi Rückkehr bereit sind, aber ihre eigene Menge nicht erkennen können und nicht erkennen wollen. Aber wir sehen aufgrund von Gottes eigener Unterscheidung, dass es also verschiedene Gruppierungen gleichzeitig gibt, die Gott selbst als Teil seiner Kirche anerkennt. Eine solche Situation ist auch nicht nur in der Endzeit gegeben, sogar schon im ersten Jahrhundert gab es Spaltungen aufgrund zwischenmenschlicher Differenzen, die dazu führten, dass Menschen in der Kirche getrennte Wege gingen, aber weiterhin das Verkündigungswerk taten und Teil der Kirche Gottes blieben. Ich rede hier von Paulus und Barnabas. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 41. Apostelgeschichte, Kapitel 15 und Vers 36, hier ist beschrieben, worum es ging. Nach etlichen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und nach den Brüdern sehen in all den Städten, in welchen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie stehe. Barnabas aber wollte auch den Johannes, der Markus zubenannt wird, mitnehmen. Paulus aber hielt dafür, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen zu dem Werke gekommen war, nicht mitzunehmen sei. Vers 39, darob entstand eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas, den Markus zu sich nahm und zu Schiff nach Zypern fuhr. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes anbefohlen, und er durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden dort. Es gab deswegen keine weiteren gegenseitigen Angriffe, keine Anschuldigungen. Beide Apostel waren weiterhin voll auf das Verkündigungswerk fokussiert. Sie ließen sich nicht von persönlichen Gegensätzen daran hindern, Gottes Wort zu verbreiten, verschwendeten auch keine Zeit, sich gegenseitig schlecht zu reden. Sie trennten sich einvernehmlich. Sie stärkten beide die jeweiligen Gemeinden, zu denen sie gingen. Es gab die folglich unter den Geschwistern deswegen auch keine Spaltungen oder Bildung von Fraktionen. Ein wichtiges Werk, auf das wir also achten können, ist, Und wir sollen es auch in unsere Überlegungen berücksichtigen, zu welcher Gemeinde wir gehören wollen, ist diese Gemeinde auf Gottes Werk fokussiert, anstatt sich gegen andere Gruppierungen der Kirche Gottes zu definieren. Ist diese Gemeinde, in der ich bin, auf Gottes Werk fokussiert, anstatt sich gegen andere Gruppierungen zu definieren? Das bringt uns zur fünften Überlegung. Welche Orientierung hat die Gemeinde? Welche Orientierung hat die Gemeinde? Ist die Gemeinde, die ich überprüfe, nur nach innen gerichtet oder auch nach außen? Und wenn sie nach außen gerichtet ist, welchen Fokus hat sie da? Was meine ich damit? Wir haben bereits gesehen, dass die Bibel selbst dieser Tatsache Rechnung trägt, dass Gottes eine wahre Kirche aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammengesetzt ist. Eine Gruppierung oder Organisation, also die von sich selbst behauptet, als Organisation die einzig wahre Kirche Gottes zu repräsentieren, widerspricht bereits dem biblischen Beispiel, was wir gerade betrachtet haben. Eine solche Organisation ist somit eher exklusivistisch. Sie schließt alle aus, die nicht Mitglied dieser Organisation sind, und spricht ihnen ab, von Gott als Teil seines Endzeitwerks gebraucht zu werden. Dafür gibt es tatsächlich auch ein biblisches Beispiel. 3. Johannes, Verse 9 und 10. Das lesen wir auch, das gab es also nichts Neues unter der Sonne. 3. Johannes, Verse 9 bis 10. Wo es heißt, ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich, wenn ich komme, ihm seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und daran nicht genug, nimmt er selbst die Brüder nicht auf und wehrt es noch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Es ist so oft der Fall, dass jemand sich gerne als Gemeindeführer sieht, dann keine Belehrung mehr durch hochrangige Prediger an sich heranlässt und auch seinen Schafen verbietet, Kontakt mit Geschwistern zu haben, die nicht Teil der eigenen Organisation sind. Und solche Organisationen neigen sehr dazu, sektenartig zu handeln. Sie grenzen sich ab, sind nach innen gerichtet, üben einen groben Druck aus, denn wer dann nicht mit allem konform geht, was die Leitung dieser Organisation sagt, sieht sich ja in Gefahr, völlig vom Glauben abgeschnitten zu sein, wenn er aus dieser Organisation ausgeschlossen wird. Für die übrigen Mitglieder wird dann der Zwang zur Konformität noch verstärkt. Eine freie Entfaltung zu einem reifen persönlichen Glauben kann damit nur sehr schwer entstehen, weil die Führung der Organisation letztlich vermeintlich über das eigene Heil entscheidet, anstatt das eigene Gewissen vor Gott. Dann gibt es aber auch Organisationen, die sich in irgendeinem Gegensatz zu einer anderen Organisation definieren. In der Regel im Gegensatz zu der Organisation, aus der heraus sie entstanden ist. Das führt dann dazu, dass viel Zeit und Tinte damit verschwendet wird, diesen Gegensatz aufrechtzuerhalten. Und man bemüht ist, Mitglieder aufgrund dieses vermeintlichen Gegensatzes speziell aus der vorherigen Organisation heraus aus anderen Gemeinden Gottes heraus abzuwerben, was natürlich nicht dem Auftrag entspricht, den wir haben, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen und dort Jünger zu machen. Auch in der Gemeinde von Korinth gab es solche Ansätze, das lesen wir in 1. Korinther 1, Verse 10 bis 12. 1. Korinther, Kapitel 1, wir lesen ab Vers 10, hier heißt es von Paulus: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter euch sein lasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Zwistigkeiten unter euch sind. Vers 12, ich rede aber davon, dass unter euch der eine spricht, ich halte zu Paulus, der andere, ich halte zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, der sich besonders schlau hielt, ich zu Christus. Wie anders doch der Ansatz von Paulus selbst, der im Römerbrief darlegt, Römer 15 und Vers 20, Römer 15 und Vers 20, wobei ich es mir zur Ehre mache, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo Christi Name schon bekannt ist, damit ich nicht auf einen fremden Grund baue, sondern, wie geschrieben steht, welche nicht von ihm verkündigt worden ist, die sollen es sehen, und welche es nicht gehört haben, die sollen es vernehmen. Oder Philipper 1 und Verse 15 und 19, das lesen wir auch, Philipper 1 und Vers 15, es zeigt genau die Einstellung, die Paulus hatte. Etliche predigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Vers 18 ist dann, was tut es, wenn nur auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündet wird? So freue ich mich darüber und will mich auch freuen. Der Fokus war auf der Verkündigung des Evangeliums, nicht auf einer Definition gegen andere Gruppen. Das Werk, auf das Gottes Kirche ausgerichtet ist, besteht nicht nur darin, die Wahrheit der Bibel zu predigen, sondern speziell auch in der Verkündigung des bald kommenden Reichs Gottes in aller Welt. ist Matthäus 24 und Vers 14, das er prophezeit. Bestandteil dieser Verkündigung sind auch eine direkte Warnung an die israelitischen Nationen vor der kommenden Bedrängnis und das Weiden der Schafe mit dem ganzen Ratschluss Gottes und die tatsächliche Vorbereitung von Gottes Volk durch Belehrung und Training, damit es in Christi Reich zu einem Volk von Königen und Priestern werden kann. Das ist Offenbarung 5 und Vers 10. Es ist ein Werk, das nach innen und nach außen gerichtet ist, aber nicht gegen andere Organisationen der Kirche Gottes. So haben wir jetzt einige Kriterien, anhand deren wir bereits für uns selbst entscheiden können, wo am ehesten Gottes Geist frei und im Sinne Jesus wirken kann. Nach der Grundsatzentscheidung, wo ein Gottes wahre und eine Kirche Gottes ist, konnten wir nun auch schon sehen, dass es innerhalb der Kirche verschiedene Organisationen mit verschiedenen Ausrichtungen gibt. Deswegen betrifft die nächste Überlegung speziell die Living Church of God. Die sechste Überlegung, was unterscheidet die Living Church of God von anderen Organisationen? Was unterscheidet die Living Church of God von anderen Organisationen? Und auch hier will ich dem eigenen Maßstab natürlich gerecht werden und die Living Church of God nicht im Gegensatz zu den anderen Organisationen definieren, von denen wir manche sogar als Teil der einen wahren Kirche Gottes ansehen würden. Stattdessen gehen wir durch das, was Herr Mertes im Jahr 2001 als den siebenfachen Auftrag der Kirche Gottes beschrieben hat. Deswegen dieser Aushang, den ich euch angegeben habe, der so aussieht. Es geht um den siebenfachen Auftrag der Living Church of God. Und es liegt natürlich in der Verantwortung jedes Einzelnen zu beurteilen, inwieweit wir persönlich uns mit diesem Auftrag identifizieren können und wollen und inwieweit wir diesen Auftrag in Erfüllung sehen, beziehungsweise daran mitwirken wollen und können, diesen zu erfüllen. Diesen Auftrag, wie gesagt, habe ich als Handout gegeben, dass jeder es auch mit mir lesen kann. Die Living Church of God hat sich dabei sieben Hauptziele gesetzt, die wir erreichen wollen und an denen wir arbeiten wollen. Wie mit allen Zielsetzungen kommt es natürlich nicht darauf an, was so schön hier auf dem Papier steht, sondern wie wir es mit Leben füllen. Das erste Ziel heißt Predigen des Evangeliums zum Reich Gottes und des wahren Namens Jesus Christi. Zweck der Gründung der Global und später Living Church of God war das erklärte Ziel von Herrn Meredith, nach dem jeweiligen Zusammenbruch der Vorgängerorganisation möglichst schnell wieder publik zu gehen und das Evangelium in die Welt zu tragen. Das war die höchste Priorität. Nur so erfüllen wir nämlich den direkten Auftrag Jesu für seine Kirche. Und wir glauben, dass Gott uns dafür auch die Türen geöffnet hat, die wir mit den jeweils sehr begrenzten Mitteln nutzen wollen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Bei dem wahren Namen Jesu geht es natürlich nicht um eine spezielle Aussprache eines heiligen Namens, wie manche Gruppen es lehren, sondern um das, was die Bibel unter dem Namen versteht. Im biblischen Gebrauch haben Namen immer eine Bedeutung. So auch bei Jesus, der gemäß Matthäus 1, Vers 23 auch als Immanuel bezeichnet wurde, was einfach Gott mit uns bedeutet. Der wahre Name, den wir verkündigen, ist also die wahre Identität Jesu als Sohn Gottes, der selbst Gott ist, der unser Erlöser und kommender König ist, der unser Herr und Meister ist, mit allem, was es beinhaltet und zur Folge hat. Das zweite Ziel betrifft die Warnung Hesekiels an die von Israeliten abstammenden Völker, was letztlich auch die ganze Welt betrifft. Durch die Einsichten, die Gott uns gegeben hat, sowohl was Ursache als auch in Wirkung zwischen Gehorsam und Segen, sowie zwischen Sünde und Fluch betrifft, als auch was das Verständnis prophetischer Abläufe betrifft, sehen wir uns in der Verantwortung eines Wächters wie Hesekiel zu seiner Zeit. Da diese Dinge letztlich die gesamte Menschheit betreffen, dienen diese Warnungen auch den nicht-israelitischen Nationen, denn wir wissen aus Apostelgeschichte 10 und Vers 34 und 35 auch, das lese ich nur, Apostelgeschichte 10, Vers 34, da hat Petrus den Mund offen sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in allem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Da aber natürlich Gott treu zu seinem Volk Israel ist, ist dieser Teil der Verkündigung und Warnung auch Teil unserer Zielsetzung. Deswegen sind auch manche Schriften und manche Sendungen der Living Church of God speziell an die Nachfahren Israels gerichtet. Das dritte Ziel, das dritte Ziel der Living Church ist, die Geschwister in der Living Church of God geistig zu ernähren, aufzubauen, damit wir alle gemeinsam dem Maße der vollen Größe Christi näher kommen, also geistlich wachsen, gemäß dem Vorbild Jesu Christi, und uns auf die kommende Verantwortung im Reich Gottes als König und Priester vorbereiten. Da wir in der Kirche noch alle fehlbare Menschen sind, ist unsere Orientierung immer, was Jesus tat oder tun würde. Und jedes Mitglied ist angehalten, sich daran zu halten und alles dahingehend zu prüfen und dem nachzufolgen. Letztlich sind wir für unser Verhalten vor Gott verantwortlich. Diese Eigenverantwortung wird durch Predigten, Broschüren und Gespräche gestärkt. Das ist ein wichtiges Ziel der Living Church of God. Wir lesen auch in Hebräer 5 und Vers 12 bis 14. Hebräer Kapitel 5 und Vers 12 bis 14. Und das heißt als Ermahnung an die hebräischen Geschwister: Obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, ihr solltet schon fähig sein zu lehren, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre, und seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren in Worte der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Manchmal ist es also gut und wichtig, die Anfangsgründe, also die Grundlagen des Glaubens, zu wiederholen, aber wir haben zum Ziel, dass alle Mitglieder durch Übung, nämlich eigenverantwortliches Handeln, geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen, als wären sie selbst der Lehrer, was auch das Ziel ist. Und es heißt auch an anderer Stelle, dass wir bereit sein sollen, Rechenschaft für die Hoffnung zu geben, die in uns ist und die uns auch angesichts der Bedrängnis in der Welt nicht verzweifeln lässt. Eine Hoffnung, die in der Zukunft immer wichtiger wird. Wir können also dadurch wirklich ein Zeugnis geben, persönlich. Das vierte Ziel ist besonders interessant, weil es über die Living Church of God hinausblickt in die größere, wahre, eine Kirche Gottes und auf die Welt natürlich insgesamt. Wir wollen ein Vorbild sein, was die Lebensweise Christi betrifft. Hier vielleicht mehr als bei einigen anderen Zielen, kommt es auf das Verhalten von uns allen als Einzelpersonen an. Wir wollen gegenüber anderen Organisationen der Kirche Gottes auffallen durch Verhalten, das Christi würdig ist, der barmherzig und geduldig mit uns allen ist, dabei aber fest in seinen Prinzipien und Lehren. Und dieses Verhalten soll auch für Menschen außerhalb der Kirche Gottes erkennbar sein. Und es ist auch schön und wird auch nicht selten, es kommt nicht selten vor, dass zum Beispiel beim Laubhüttenfest, wo wir als Gruppe auftreten, kommentiert wird, wie angenehm anders wir im Vergleich zu anderen Gruppen sind, die sonst in diesen Ressorts und Hotels sind. Ein tiefgründiger Respekt gegenüber allen Menschen, ein ordentlicher Lebenswandel und nicht zuletzt eine spürbare Liebe untereinander sind das beste Zeugnis, das wir geben können. Auch andere Kirchenorganisationen sollen keine Möglichkeit haben, uns für negative Aussagen ihnen gegenüber oder für eine ablehnende Haltung oder Heuchelei zu kritisieren. Das fünfte Ziel betrifft zum Großteil die Leitung der Gemeinde, umfasst aber letztlich auch uns alle in Bereichen, wo wir hier andere führen. Die Einstellung soll eine des Dienens sein. Wir dienen in unseren Führungsrollen und sollen letztlich führend im Dienen sein. Unser Vorbild der Fürsorge ist für die Bedürfnisse anderer soll abfärben und nachahmungsfähig sein. Es betrifft nicht nur das Verhalten innerhalb der Kirche, denn fast alle Menschen sind zu irgendwelchen Zeiten in ihrem Leben in einer Führungsrolle. Sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder wo auch immer wir zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Frauen sind natürlich explizit nicht ausgeschlossen, denn auch sie führen ja gegenüber ihren Kindern, manchmal in ihren Berufen oder auch in der Familie, was bestimmte Bereiche angeht. Führung soll also nicht mehr als Macht verstanden werden, den eigenen Willen anderen aufzuzwingen, sondern Führung ist vielmehr Orientierung und Aufzeigen eines Wegs, die Bedürfnisse der anderen zu stimmen. Das sechste Ziel ist unser Verhalten gegenüber Geschwistern. Es geht um die Praktiken der christlichen Nachfolge, besonders in der Lehre an unverfälschten und ursprünglichen Christentum zu orientieren. Wir orientieren uns nach dem ursprünglichen Christentum des ersten Jahrhunderts. Sicherlich bedeutet das nicht, dass wir uns in eine vorindustrielle Lebensweise zurückversetzen, wie sie damals gelebt wurde, denn darum geht es auch gar nicht. Die ersten Christen im ersten Jahrhundert sind ja auch nicht in eine nomadische Lebensweise wie im alten Israel im Altertum zurückverfallen. Wir leben unser Leben entsprechend der modernen Gegebenheiten. Wir nutzen auch diese modernen Gegebenheiten zur Verkündigung des Evangeliums bestmöglich. Wir orientieren uns aber auch dennoch an den Prinzipien und Lehren, die wir anhand der Bibel von den ersten Christen erkennen können. Was Treue gegenüber den Geboten genauso betrifft, wie die Begeisterung für den neuen Weg und die Gewissheit der Erlösung. Damals wie heute beinhaltet es auch, sich von den Wegen der Welt fernzuhalten, soweit sie einen moralischen Verfall Vorschub leisten und seiner Lebensweise führen, die Gottes Lebensweise grundsätzlich widerspricht. Denn den Grundsatz finden wir in Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das siebte Ziel betrifft dann einen lebendigen, ausstrahlenden Glauben, zu dem wir uns innerhalb der Gemeinde auch immer wieder ermutigen sollten. Ein grundsätzliches Gottvertrauen ist wichtig, um Christus konsequent, ja bis in den Tod hinein nachfolgen zu können. Hebräer Kapitel 11, das sogenannte Glaubenskapitel, beschreibt, dass wir dafür eine unumstößliche Zuversicht in Bezug auf das haben müssen, was Gottes Allmacht, Barmherzigkeit, Verheißungen und Plan betrifft. Diese Zuversicht, dieser Glaube sollte all unsere Entscheidungen, all unsere Gespräche und all unser Handeln bestimmen. Ein solcher fester Glaube kann ansteckend sein, wie ja auch Zweifel ansteckend sein können. Als die Israeliten vor dem Einzug ins gelobte Land standen, ließen sich die Leute von den Berichten der Mehrheit der Kundschafter zu Zweifeln anstecken, während nur Josua und Kaleb ihr Vertrauen auf Gottes Zusagen bewahrten. Das Ergebnis ist bekannt. In unserer heutigen Welt, in der praktisch alles in Frage gestellt wird, kann unser Licht immer mehr leuchten, wenn wir wie ein Fels in der Brandung stehen, auf dem festen Fundament Christi, und uns nicht von allerlei neuen Ideen ins Wanken bringen lassen, wo nicht nur heutzutage seit Darwin Gottes Existenz angezweifelt wird, sondern entsprechend auch inzwischen der Wert der Familie, der Wert von Gesetzen, inzwischen sogar die Existenz von klar definierten Geschlechtern. Das Ergebnis ist auch, wie anders als versprochen wurde, nicht eine zunehmende Befreiung von Menschen, sondern eine zunehmende Verrohung, Orientierungslosigkeit und Verunsicherung. Unser fester Glaube, den wir in der Living Church of God stärken wollen, wird immer mehr leuchten, je dunkler die Welt um uns herum wird. Und so kommen wir zu der siebten und letzten Überlegung. Die siebte und letzte Überlegung: Was folgern wir aus den bisherigen Überlegungen? Was ist die Schlussfolgerung? Wir haben bisher festgestellt, dass es eine wahre Kirche Gottes gibt. Dass die Liebe Gottes innerhalb der Kirche Gottes ein zentrales Erkennungsmerkmal ist, mit allem, was es zur Folge hat. Dass es weitere biblische Kriterien gibt, um die wahre Kirche Gottes zu identifizieren. Dass wir die Kirche anhand ihrer Werke in unterschiedlicher Weise vorfinden, welche oft eine organisatorische Unterscheidung zur Folge hat. Dass es eine Organisation dass keine Organisation von sich behaupten kann oder sollte, die einzig wahre Kirche Gottes zu sein. Und wir haben festgestellt, welche Ziele die Living Church of God speziell verfolgt. Und zuletzt geht es darum, zurückkommend auf die anfangs gestellte Frage für uns persönlich, zufriedenstellend und sicher zu klären: Warum bin ich in der Living Church of God? In der Nachfolge Christi haben wir bereits eine grundlegende Entscheidung treffen, uns als Teil der einen wahren Kirche Gottes zu sehen und entsprechend zu leben. Da wir nun aber gesehen haben, was im Zeitalter des Internets ja auch nicht wirklich verborgen werden kann, dass es mehrere Organisationen gibt, die zum Teil berechtigterweise, anhand der Grundsatzüberlegung, die wir getroffen haben, als einen Teil einer wahren Kirche angesehen zu werden, geht es im Weiteren um die Zielsetzung, die darüber hinaus entscheiden sollte, zu welcher Organisation wir uns zugehörig fühlen. Stimmen unsere eigenen Ziele, die Wertvorstellungen damit überein? Es ist klar, dass es in der heutigen Zeit auch eine rechtlich organisierte Gruppierung braucht, um das Werk der Verkündigung weltweit durchzuführen und zu koordinieren. Es braucht einfach einen juristischen Halt. Und ich für meinen Teil kann mich mit der Living Church of God identifizieren, weil sie alle Grundsatzkriterien der wahren Kirche Gottes erfüllt, weil ich ihre Herkunft und ihren Werdegang als am geradlinigsten und am ehrlichsten empfinde, weil ich eine insgesamt geistlich fördernde Einstellung vorfinde, sowohl was Struktur, Lehre, Verhalten der Kirchenführung betrifft, weil ich einen Freiraum für persönliche Glaubensentscheidungen habe und wir am ehesten den von Jesus gegebenen weltweiten Auftrag im Rahmen der wahren Kirche Gottes erfüllen. Was ich für mich entschieden habe, sollten wir alle getan haben oder tun. Denn letztlich hat es zur Folge, ob wir uns wirklich einbringen. Ob wir über die Jahre hinweg nur Zuschauer bleiben, die einen Stuhl anwärmen, aber nicht wirklich dabei sind. Ich habe anfangs aus dem Artikel "Warum gibt es die Kirche?" zitiert. Dort ist erwähnt, dass wir heute ja nicht nur für unser persönliches Heil berufen wurden, sondern weil wir einen Auftrag haben. Diesen Auftrag können wir nur gemeinsam erfüllen und jeder und jede Einzelne ist dabei wichtig. Es ist nicht so entscheidend, wie wir uns einbringen. Es können nicht alle Lehrer sein, können nicht alle Augen und Ohren des Leibes sein. Es ist ein Leib mit unterschiedlichen Mitgliedern und unterschiedlichen Fähigkeiten, die daher unterschiedliche Dinge beitragen können, um den gemeinsamen Auftrag zu erfüllen. Manche können finanziell helfen, manche können die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, manche haben besondere Fähigkeiten, andere durch Worte zu ermutigen, manche haben die Möglichkeit, organisatorisch oder in den Ortsgemeinden zu helfen. Aber wir alle haben die Möglichkeit, durch intensive Gebete füreinander einzutreten und für das Werk zu beten. Wichtig ist nur, dass wir alle und immer wieder uns selbst prüfen, wie wir uns mehr einbringen können. Dass wir nicht nur Zuschauer, sondern selbst aktive Glieder des Leibes sind. Jesus sagte zum Ende seines Wirkens auf der Erde in Johannes 15, Vers 8, jetzt lesen wir das letzte Schriftstelle, Johannes 15 und Vers 8, darum wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ein Stuhl innerhalb einer Organisation anzuwerben, macht uns nicht zu einem Teil der Ziele der Organisation. Und wenn man überzeugt ist, eine Organisation, in der man ist, ist eine der sieben Gemeinden aus der Offenbarung, dann nützt es nichts, nur Mitglied dort zu sein. Die eigenen Werke sind entscheidend, ob man bei Gott zu dieser oder jener Gemeinde gezählt wird. Die meisten, die einen Hintergrund in der Kirche Gottes haben, sehen sich selbst gerne als Teil der Philadelphia Gemeinde aus dem Buch der Offenbarung, weil diese Gemeinde so gelobt wird und ihr auch ein Schutz in der Zukunft versprochen wird. Tatsache ist aber, dass wir uns inzwischen im Zeitalter von Laodicea befinden, wo die Einstellung der Ich-Bezogenheit der Welt schon auf die Kirche abgefärbt hat. Ob und wie weit wir persönlich darum uns beeinflussen lassen, hängt von uns ab. Es ist auch immer offensichtlich. Manchmal, manchmal nicht. Wir sehen, wie sehr habe ich mich in der Vergangenheit auch in Geschwistern getäuscht, das muss ich selbst feststellen, wo ich gedacht habe, Geschwister sind wirklich dabei und sind Teil des Werks und sind aktiv. Und plötzlich haben sie irgendeinen anderen Weg eingeschlagen. Das kann natürlich auch mir passieren, das kann jedem von uns passieren. Der Satan schleicht wie ein Löwe um die Herde Gottes herum und schaut immer, wen er davon verschlingen kann. Es ist also immens wichtig, sich nicht nur am Rand der Herde zu befinden als Zuschauer, sondern möglichst im Zentrum. Zweifel sind eine der Lieblingsmethoden des Satans, um uns vom Weg abzubringen. Stellen wir also sicher, dass wir wissen, warum wir hier sind und dass wir mit diesem Wissen auch aktiv werden und aktiv bleiben. Jesus Christus sagte einst, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Seien wir also so eifrig dabei, dass Gott eines Tages auch zu uns sagen kann, was es in Matthäus 25, Vers 23 heißt. Recht so, du treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude.